Ist eine anstrengende Zeit, ne? Momentan gerade so. Ist aber auch irgendwie eine Zeit, die ziemlich besonders ist. Und ich habe mir gedacht, was kennzeichnet diese Zeit gerade so in meiner konkreten Wahrnehmung? Was behält mir gerade so besonders auf? Was ist so anders wie früher? Leute wie ich mit 50 plus reden schon über früher, wie es damals so war. Was war denn damals so anders? Ich habe gedacht, es ist irgendwie gottlos geworden, diese Zeit. Jetzt werden natürlich eure Leute, die noch älter sind, sagen, ja. Und wenn wir so Bücher lesen, lesen wir auch zu Spurgeons Zeiten, zu Luthers Zeiten, zu Zeiten von Leuten, die noch viel, viel, viel früher gelebt haben. Ja, es war eigentlich immer schon eine gottlose Zeit hier auf dieser Welt. Da habe ich mir gedacht, ist diese Zeit jetzt wirklich so gottlos? Es ist eine falsche Beschreibung. Die Zeit ist nicht gottlos, sondern wir haben überall neue Götter. Und damit meine ich nicht irgendwelche Götzen, die wir uns hinstellen, die wir anbeten, sondern irgendwelche Leute, die meinen, sie wären Gott, sie verhalten sich wie Gott. Mach es Fernsehen an, mach es Internet an, du hast Typen, die treten auf, als wären sie gottgleich, als hätten sie die letzte Entscheidungsbefugnis, als hätten sie alles Wissen, als wären sie Gott. Ich glaube, diese Zeit ist nicht gottlos, sondern sie ist voll von Menschen, die handeln, als wären sie Gott. In der Politik, in der Medizin, in der Rechtsprechung, du kannst jedes Gebiet aufzählen, die Menschen verhalten sich, als wären sie Gott. Und dann das Thema des heutigen Tages, das habe ich mir ja nicht ausgesucht, das Thema steht ja schon seit Monaten fest. Die 7, heute die 3 letzten Worte Christi am Kreuz. Eines wirklichen Gottes. Wie verhält sich Gott wirklich im Gegensatz zu diesen Menschen, die so tun, als wären sie allmächtig und allwissend und allgegenwärtig? In den Medien, du machst auf und einige Leute, die kannst du schon gar nicht mehr sehen. Und die willst du dir auch gar nicht mehr anhören. Wie verhält sich aber wirklich ein echter Gott, der einzig wahre Gott? Und dazu machen wir uns heute mal ein paar Gedanken über die letzten 7, heute die letzten 3 Worte Christi am Kreuz. Ich habe mir echt schwer getan, die in der Reihenfolge zu bringen, weil das Problem ist, sie stehen über alle Evangelien verteilt. Es steht in jedem Evangelium mindestens ein Wort, aber es steht in keinem alle Worte. Also ist jetzt, ob die Reihenfolge so stimmt, lassen wir mal dahingestellt. Aber ich habe mir gedacht, so macht es am meisten Sinn, wenn ich sie so chronologisch, also zeitmäßig, runter bearbeite. Ich dachte, das Erste, aber wollte erst noch ein bisschen nachdenken, was denn so für Worte gesprochen worden sind. Aber ich glaube, es ist so wie wir machen jetzt ein Spiel. Das will ich eigentlich gar nicht. Ihr könnt sie nachlesen. Nach meiner Meinung ist das Erste, steht in Lukas 23, Vers 34, da steht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Große philosophische Gedanken. Jetzt, wer ist das, die da nicht wissen, was sie tun? Sind das die Leute, die ihn verurteilt haben? Sind das die Leute, die ihn ans Kreuz geschlagen haben? Wer ist dies? Die, sie wissen nicht, was sie tun. Das Rätsel kann ich nicht lösen. Ich denke mal, alle, die da sind, wussten nicht wirklich, was sie da taten. Aber was für mich viel wichtiger war, in was für einer Situation sagt Jesus das? Sagt er nicht in der Bibelstunde, wo wir uns zusammensetzen und er sagt hier, Leute, ich gebe euch eine neue Lehre, vergebt ihnen. Das sagt er am Kreuz, das sagt er in seiner schwersten Stunde, in einer Ausnahmesituation, sagt er, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, keiner von uns kann nachvollziehen, wie man sich in so einer Situation fühlt, wie man in so einer Situation denkt, was dann in einem vorgeht. Aber in der Regel kommen in solchen Ausnahmesituationen dann doch die wirklichen Charaktereigenschaften durch. Bei Jesus kommt raus, vergib. Vergib ihnen. Das ist die große Frage, die ich nicht beantworten kann. Wer sind sie, die nicht wissen, was sie tun? Wenn ich es nicht weiß und nicht spekulieren will, denke ich mir, wenn der Text zu mir spricht, dann bin es ja vielleicht auch ich. Zumindest auch ich. Vielleicht muss ich mir das sagen lassen, Andreas, vergib Menschen, weil du weißt gar nicht, was sie motiviert. Vielleicht unterstellst du ihm etwas und das stimmt gar nicht. Vielleicht muss ich mir auch sagen lassen, Andreas, lass dir mal vergeben. Bist du vergebungsbereit? Bist du bereit, Vergebung anzunehmen, zu suchen? Oder stehst du da und hast angeblich alles im Griff, wie Herodes oder die Pharisäer oder wer auch immer, die drumherum standen? Und Jesus spricht Worte, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das meint er ehrlich. Es gibt Leute, die interpretieren das so, dass sie vergeben aus einer Position, nicht der Macht heraus, sondern der Überheblichkeit heraus. Ich versuche das zu erklären. Es gibt Leute, die sagen, ich vergebe dir. Das ist nicht, was Jesus hier meint. Er ist nicht der, es ist jetzt böse, das zu sagen, früher hat man in so einer abfälligen Geste gesagt, küss meinen Ring. Da dachte man, ich bin hier die Majestät, der Herrscher und knie nieder vor mir. Das meint er hier nicht. Nicht in dem Motto, du kleines Würstchen, ich vergebe dir. Nein, er sagt es ehrlich, weil er eine Beziehung wiederherstellen möchte. Ich vergebe euch. Ich vergebe euch wirklich, ich vergebe euch von Herzen, weil ihr wisst ja nicht, was ihr tut. Und er sagt nicht, ihr Blödmänner, sondern er sagt es demütig, liebevoll, ich vergebe, bitte Vater, vergib du ihn auch, denn die wissen gar nicht, was sie da anrichten und denken nie an dieses Überhebliche, sondern wirklich an einen Gott, der am Kreuz bewusst für uns hängt, leidet und der sich wünscht, dass diese Menschen, die unwissend ihm so ein Leid zufügen, Vergebung empfangen. Und wenn wir in dieser Situation sind, oder wären, ist natürlich spekulativ am Kreuz, aber wenn wir in einer Situation sind, wo wir Vergebung brauchen, reagieren wir doch oft mit Selbstrechtfertigung, Schuldzuweisung, mit allem Möglichen. Und da hängt einer am Kreuz und verteilt keine Schuld, der nimmt Schuld. Der nimmt sie auf sich und trägt sie durch die schwerste Stunde, die er leben musste. Vergib ihnen, denn sie wissen wirklich nicht, was sie da tun. Wann kommen wir dahin und gestehen unsere Schwachheit, unsere Fehler, unsere Sünden ein? Und wann erkennen wir, dass wir längst nicht alles wissen, dass wir auch, dass ich auch zu diesen Unwissenden gehören, die Gott ans Kreuz gebracht haben und die auch heute noch unwissend sind und im Grunde gar nicht wissen, was wir mit unserem Leben heute und mit unserem Tun damals angerichtet haben. Und stehen hier, auch als Christen, stehen wir da und können irgendwelche, wie ich das jetzt mache, Bibeltexte auslegen oder irgendwelche großen leeren Reden schwingen. Und Gott sagt, im Grunde wisst ihr doch auch gar nicht, was ihr tut. Und wenn ich das noch so toll und wunderbar erklären könnte und würde, wüsste ich doch nicht wirklich, was da abgegangen ist in diesen Stunden, am Kreuz, in dieser Finsternis, in diesem überhaupt geistlichen Kämpfen, wo wir keinen Zugang zu haben, Gott sei Dank keinen Zugang haben, wissen wir nicht wirklich, was da passiert. Und diese Unwissenheit sieht Gott und er bittet, er sieht Jesus, ist ja Gott, sieht Jesus und bittet den Vater, vergib ihn, die können das gar nicht wissen. Also ganz dumm sind wir ja nicht. Und damit meine ich jetzt nicht intellektuell nicht so ganz dumm, sondern so ganz unwissend sind wir ja nicht und brauchen wir auch nicht zu sein, weil wir haben ja dieses Buch. Wir haben ja Gottes Wort. Und wenn wir uns einfach darum, das kann man ja nicht wissen, manche sagen sogar, ist ja noch keiner wiedergekommen, ist ja doch einer wiedergekommen, aber wir können doch so viel wissen von Gott und seinem Heilsplan und seinem Wesen und, weil wir in diesem Buch lesen können, weil er uns seinen Geist gegeben hat, weil er uns nicht als Unmündige zurückgelassen hat, weil wir wissen können, nicht die letzten Wahrheiten über Gott und sein Wesen, weil wir nur kleine, begrenzte Menschen sind, aber wir können sehr viel wissen. Wir können viel mehr wissen als die Menschen ohne Gott, als die Menschen, die diese Offenbarung nicht haben. Können wir wissen? Sollen wir wissen? Sollen wir wissen, er will doch, dass wir hierin lesen, er will doch, dass wir uns mit ihm beschäftigen, er will sich doch offenbaren, er will doch, dass seine Kinder wissen, wie der Vater denkt und was er plant und was er schon getan hat. Er will uns doch Offenbarung schenken. Er hat uns doch seinen Geist gegeben, damit wir diese Dinge überhaupt verstehen, diese Buchstaben geistlich in Wahrheiten übersetzen können, in Taten ausleben können. Hier haben wir Gottes Offenbarung, weil er uns nicht unwissend sein lassen will. Dann lies doch in Gottes Wort, in deiner Bibel, in Gottes Wort. Und dann hört man von Menschen, die sagen, ich habe noch nie gesündigt. Und das glauben die. Ich habe das auch geglaubt. Ich habe auch geglaubt damals, vor wie vielen Jahren, weiß ich nicht, über 20, 25 Jahren. Okay, ist ja kein Problem. Aber als ich mich hiermit beschäftigt habe, je mehr ich gelesen habe, desto mehr Sünden habe ich erkannt. Wo ich vorher gedacht habe, ich bin ein guter Kerl, wo ich mich hiermit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, besonders an der Bergpredigt, Gott und ich, das sind Welten. Das sind Welten dazwischen. Und wenn dir jemand wirklich ehrlich sagt, er hat noch nie gesündigt, sind ja meistens so unsere, sind ja halt ganz besondere Typen von Menschen aus einer bestimmten Kirche, da denkst du echt, wieso? Wieso glauben die das wirklich? Und ich denke einfach mal, sie kennen ihre Bibel nicht. Sie wissen nicht, was da wirklich drin steht. Dann muss ich ihnen natürlich Gott noch offenbaren und zeigen, dass es wirklich wahr ist, dass er das auch so meint, wie es hier steht, und dass er diese Worte genauso meint und dass man die nicht irgendwie verdrehen oder sonst irgendwie interpretieren müsste. Wir sollen wissen, aber wir sollen auch wissen, uns ist vergeben. Jesus hat am Kreuz den Vater gebeten, vergib ihnen, das ist mein Wille. Vergib ihnen, weil die wissen wirklich nicht, was sie tun. Aber in diesem Zustand will ich, Jesus, sie nicht zurücklassen. Ich hoffe, ich haben diese Motivation auch, vergebungsbereit, vergebungswillig, vergebungssuchend zu sein, weil Gott uns das vorlebt. Wir sollen Vergebung suchen. Wir sollen danach streben, uns ausrichten. Aber wie verhalte ich mich, wie verhältst du dich, wenn du so konfrontiert wirst, wenn so viel Unrecht über dich geschieht? Weil Jesus ist ja vollkommen unschuldig. Der hat ja nichts getan. Und in diesem Zustand bittet er den Vater, dass Gott vergib ihnen. Und was machen wir, wenn uns nur einer leicht ankratzt? Und Jesus, Gott, ist so ganz anders. Und ich könnte euch jetzt, ich habe da so ein Lieblingsbeispiel von Joschka Fischer, das erzähle ich jetzt aber nicht, aber es dauert auch ein bisschen länger, aber wie er damals, ist ja schon Jahre her, den kennt ja kaum noch einer mal, wie er, als er mit seiner Schuld in den Medien konfrontiert ist, wie der abgeblockt hat, wie der sich aufgeregt hat, und so etwas siehst du von den Vorbildern, von diesen Typen, die da in der Medien, also ich meine jetzt nicht nur Joschka Fischer, es sind ja so viele Leute, die da auftreten und mit ihrem Wissen ja sich schon gottgleich, also allgegenwärtig gottgleich präsentieren oder das Gefühl hast, tja, Gott ist doch so anders. Und hier offenbart sich einer, der am Kreuz ein Anliegen hat, Vergebung, Wiederherstellung. Das ist mir wichtig. Vater, bitte schenke das. Ich nehme mal an, dass das nächste Wort am Kreuz ist, weil es halt, das stammt jetzt in Vers 34 von Kapitel 23, das nächste steht in 43, dann wird das wohl chronologisch das nächste gewesen sein. Da steht, wahrlich, wahrlich, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ist, glaube ich, allen klar, wen er damit meint. Da hängt Jesus am Kreuz und rechts und links von ihm hängen zwei Übeltäter, hört sich schon so verharmlosend an, hängen zwei Hochkriminelle. Zwei wirkliche Straftäter. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, die fangen an, hier zu lästern, zu sprüchen. Hier, guck, sieh doch zu, mach doch, komm mal, zeig doch mal deine Macht. Und einer kriegt dann nachher noch die Kurve und spricht Jesus konkret an und sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und da sagt Jesus zu ihm, wahrlich, wahrlich, oder Amen. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber das ist ein riesiger Kontrast. Paradies und diese beiden am Kreuz neben Jesus und er redet vom Paradies und hängt da wie ein Schuldiger und redet übers Paradies. redet darüber, du wirst im Paradies sein. Dieser Übeltäter, dieser Sünder, dieser Rebell, dem wird versprochen, aufgrund seines Schuldbekenntnisses, aufgrund seiner, ich möchte, denk an mich, an diesem Anerkennung der Person Jesu Christi, verspricht er das Paradies. Das sind Welten dazwischen. Und wisst ihr was? Vorher ist nicht interessant, was Jesus gesagt hat, sondern es ist interessant, dass er nichts gesagt hat. Er hat nichts gesagt, er hat geschwiegen, als die beiden dann nachher hier und mach und tu, als die ihn angeklagt haben, als die ihn verspottet haben, als Herodes dann nachher, ja, zeig doch mal, mach doch mal, tu doch mal ein Wunder. Jesus hat nichts gesagt. Gar nichts. Hätte er mit ihm diskutieren sollen? Hätte er jetzt irgendwie dann doch einen Engel schicken sollen? Was hätte er Jesus machen können? Wie hätte er? Er hat nichts gesagt. Gar nichts. Herodes sagte, sprichst du nicht mit mir? Ich habe Macht, warum sagst du kein Wort? Gar nichts. Schweigen. Und dann kommt ein Hochkrimineller und bittet Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus? Der fängt an zu reden und spricht ihn persönlich an und verurteilt ihn nicht und sagt nicht, was willst du denn? Sondern er sagt, heute noch wirst du mit mir ins Paradies kommen. Aus dieser Unwissenheit, was passiert denn jetzt? Du hängst am Kreuz und bist in 10 Minuten tot und weißt nicht, wo du hingehst. Das ist ja für viele Leute auch die Angst. Ich sterbe, wo komme ich hin? Was wird dann passieren? Werde ich? Spricht Gott ein Amen, ein wahrlich, wahrlich, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch. Also da steht wirklich, da steht nicht, ich sage dir heute, das machen ja unsere Bibelkritiker gerne, die drehen den Satz ein bisschen um. Die sagen nicht, Jesus sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, sondern ich sage dir heute, bla, da steht wirklich, Jesus sagt, heute gleich in 5 Minuten bist du mit mir im Paradies. Das passt nicht in unsere Theologie. Wir denken danach, da muss noch eine Bewährungszeit kommen. Manche glauben an Fegefeuer. Vergiss es. Jesus spricht diesen Menschen an und verspricht ihm, du bist gleich mit mir im Paradies. Habe ich das nicht vorbereitet? Das versteht, glaube ich, auch. Ich versuche es zu erklären. Ich sage es einfach. Es gibt, ich weiß nicht, ob einer Salvatore Dalí kennt. Und das ist dieser Mensch, der immer die Elefanten mit den langen Beinen gemalt hat und die brennenden Giraffen. Das sind Surrealisten aus dem letzten Jahrhundert. Dieser Mann hat interessante Bilder gemalt, aber ein Bild hat er gemalt, Jesus am Kreuz, also hat mehrere von diesen Passionsszenen gemalt, aber das Interessante, wenn ihr das mal googeln wollt, hat er Jesus am Kreuz gemalt aus einer Perspektive, wo ich es noch nie gesehen habe. Wir kennen das ja immer, Jesus am Kreuz, okay, mal mit, mal ohne, mit Bekleidung und so weiter, und Salvatore hat gemalt, Jesus am Kreuz von oben. Du siehst vom Himmel her, du siehst also nur Jesu Nacken, du siehst ihn so hängen und du siehst auch die Welt unter ihm. Googelt das Bild einfach mal. Jesus hängt am Kreuz und du siehst den Blick vom Vater in die Dunkelheit und die Welt unten läuft einfach so weiter. Du siehst, da sind welche am Garten arbeiten. Du siehst da noch ein bisschen. Sieht alles ganz normal aus, aber du siehst diese Last, die Jesus am Kreuz trägt und wie dunkel das da oben ist und wie die Welt das unten überhaupt gar nicht mitkriegt. Und aus dieser Perspektive dürfen wir das betrachten. Aus der Perspektive Gottes, der gelitten hat, der getragen hat und der ein Versprechen, ein Ja, ein Amen gibt, von oben herab gibt, und die meisten verstehen es überhaupt nicht. Die stehen unten da und merken es gar nicht. Der eine ist noch am Spotten, die anderen denken, na, was soll's. Und es ist so wunderbar, dass er das verspricht mit einem doppelten wahrlich, wahrlich oder Amen. Und wisst ihr, was für mich das Tollste ist? Mit mir. Was ist das schönste Paradies, wenn Jesus nicht da ist? Was ist die tollste Feier, was ist der beste Himmel ohne Jesus? Ich hoffe, ihr sagt gar nichts. Was will ich im Himmel mit allen Segnungen, wenn Gott nicht da ist, wenn Jesus nicht da ist? Ich will doch nicht in den Himmel, damit es mir gut geht, sondern ich will doch zu Jesus, hoffe ich. Mit mir, du wirst heute noch mit mir, ich, der hier jetzt genauso in der Situation hänge, mit mir im Paradies sein. Ich habe mir gedacht, ich hoffe, ich will das wirklich auch im Himmel sein bei Jesus. Bei ihm sein, dass das mein erstes, höchstes, größtes Ziel ist. Denk mal drüber nach, warum willst du in den Himmel kommen? Nur um nicht in die Hölle zu kommen? Bisschen wenig. Behaupt dich einfach mal, bisschen wenig. Letztes Wort für heute. Jetzt gehen wir in ein anderes Evangelium, das ist das Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 26, 27. Da steht etwas, wo du dir denkst, ja, hat Jesus auch gesagt. Ist so ganz menschlich irgendwie. Da steht, es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und zu der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Was machst du mit so einem Text? Das passt doch irgendwie gar nicht in dieses Heilsgeschehen. Jetzt kümmert sich Jesus am Kreuz noch um seine leibliche Mutter. So ganz besonders, wo alle nur mit sich selber beschäftigt wären, wo jeder irgendwie denkt, ich habe Schmerzen, das ist so ungerecht. Und vielleicht auch, wenn du jetzt nicht Jesus wärst, wo wird es jetzt gleich noch hingehen, denkt er an diesen einen Menschen und natürlich auch an den anderen, an den Johannes denkt er auch, und zeigt denen, ich habe eine neue Aufgabe für euch. Das ist ihnen in dem Moment noch wichtig. Er denkt nie nur an sich, aber auch ganz besonders in dieser schweren Stunde denkt er nicht an sich. Denkt er an diese beiden, die da unter ihm stehen. Also unterm Kreuz, aber ihm stehen. Ihr habt wahrscheinlich schon mal gemerkt, das ist so, ich merke das bei mir halt, weil ich keine wirkliche Familie habe, aber dass die wirkliche Familie nicht die ist, die uns so mit Genen zusammenhält, sondern dass die wirkliche Familie die ist, die wir im Glauben sind. Wenn ich dann mal meine Familie da in Ostdeutschland besuche, hatte ich immer so das Gefühl, da gehöre ich nicht hin. Was mache ich hier? Das ist mein Onkel, das ist meine Tante, das ist mein Cousin, meine Cousine. Habe ich null, null Verbindung zu. Ist nix. Da kann ich mich drüber unterhalten und ich denke mir, da muss ich mir echt Smalltalk-mäßig die Gespräche aus der Nase ziehen. Das ist anstrengend für mich. Smalltalk ist echt nicht meins. Aber das ist auch, es ist so unnatürlich. Und dann kommst du in eine andere Gemeinde. Dann sind Karin und ich da gewesen. Da waren wir im schönen Annaberg-Buchholz, denken wir. Naja, dann gehen wir in Aue nach nebenan in den Gottesdienst. Wildfremde Menschen, Geschwister, die schönste Gemeinschaft, die man haben kann. Und zwei alte Omas, die uns da in ihre Hütte, in ihr Häuschen da eingeladen haben. Wir waren damals ja noch nicht, wir waren ja damals noch jung, wir waren ja schon. Auf jeden Fall, die waren wirklich alt. Wir waren auch aus, Ende durch. Aber das war überhaupt nicht meine Generation. Das waren zwei alte Frauen. Was will ich mit denen danach? Die habe ich noch nie gesehen. Was soll ich mit denen unterhalten? Da war eine Gemeinschaft da, die ich mit meinem Fleisch und Blut nie erlebt habe. Und hier am Kreuz bringt Gott diese Gemeinschaft nochmal besonders zum Ausdruck. Die wahre Familie. Ach, wieso? Ihr wisst ja. Es steht da nachher drum, dass danach in der Endzeit danach auch so die leiblichen Verwandten auch teilweise gegeneinander sind. Da wird Vater gegen Mutter, Schwiegertochter gegen Schwiegermutter. Also, da werden die in der Verwandtschaft schon gegeneinander kämpfen. Aber die geistliche Familie ist etwas ganz Besonderes. Und die ist Jesus hier auch wichtig. Guck mal, deine Mutter. Guck mal, dein Sohn. Also das ist mir jetzt nicht nur in Aue da passiert, das ist wunderbar wirklich. Wir waren in Orten, darf ich das erzählen mit Paris? Ich erzähle das jetzt einfach. Wir sind in Paris in Gottesdienst gekommen. Mein Französisch war so gut, dass ich uns vorstellen konnte. Nachher habe ich gemerkt, ich habe Karin als meine Tochter und nicht als meine Frau vorgestellt. Es ist aufregend, 300 fremde Leute vor dir. Andrea, stell dich vor. Aber es war eine Gemeinschaft da. Du kamst rein, wir wurden abgeschmatzt. Ich habe gedacht, ich will nicht. Du wirst aber herzlich wirklich in den Arm genommen. Liegt mir nicht. Entschuldigung, aber es ist eine Gemeinschaft da gewesen. Und ich habe mir immer Familie gewünscht. Und wo habe ich sie gefunden? In fremden Gemeinschaften von Leuten, die ich nie vorgekannt habe, aber die mit dem gleichen Geist, der gleichen Wahrheit. Und Gott, Jesus, zeigt das hier auch. Da ist etwas Neues und das ist ihm am Kreuz auch noch wichtig. Ich, Jesus, habe am Kreuz etwas Neues geschaffen. Ich bin zwar dein leiblicher Sohn, das ist schön und gut, ist natürlich wunderbar, wenn wir auch als Familien hier zusammen sind und zusammengläubig sind und da verbunden sind, aber die wirkliche, die wahre Familie ist nicht eine Sache der Chromosomen, der Gene, sondern des Geistes. Ich habe in der ganzen Welt Brüder und Schwestern. Ich habe eine riesige Familie, wie ich sie mir niemals hätte vorstellen können. Rein biologisch bin ich ein Waisenkind. Papa tot, Mama tot, Schwester tot. Ich habe mehr Brüder und Schwestern, ja gut, als alle anderen, stimmt ja nicht, weil ihr habt ja genauso viele wie ich, aber ich habe eine riesige, wunderbare Familie. Ich habe eine Schwester in Syrien. Habe ich jetzt Bilder davon gesehen. Toll. Und wenn du ein Open Doors Magazin aufmachst, du kennst diese Leute nicht, aber auf einmal merkst du, die haben ein gleiches Anliegen. Die beten zu dem gleichen Gott, die haben den gleichen Vater. Siehe deinen Sohn, siehe deine Mutter. Und die kriegen auch eine neue Aufgabe. In dem Moment, wo Jesus geht, gibt er ihnen eine Aufgabe. Er stellt eine Gemeinschaft dar. Und diese Gemeinschaft zu empfangen, mussten sie ihn natürlich loslassen. Ich weiß, Maria hätte ihn gerne noch da behalten. Behaupte ich jetzt einfach mal. Maria ist ihr leiblicher Sohn. Die konnte den garantiert auch nicht ziehen lassen, gehen lassen. Aber sie musste es auch loslassen. Aber sie hat etwas Neues empfangen. Wollen wir jetzt nicht gucken, ob der Johannes gleichwertig oder sonst irgendwas. Aber Jesus hat dafür gesorgt. Hat etwas Neues geschafft, eine geistliche Familie gegründet, geschaffen, wo man sich versteht, wo man aufeinander zugeht, wo man den gleichen Geist hat, wo man das gleiche Ziel hat, wo einen so viel verbindet, wo man gewisse Dinge gar nicht definieren muss. Es gibt Leute, wie sage ich das jetzt, es gibt ja so Begriffe hier in der Bibel, die kennen wir. Die wissen wir, wie wir die verstehen. Freiheit beispielsweise. Natürlich müssen wir noch darüber reden, was Freiheit bedeutet. Aber es fällt uns doch viel leichter, so ein Wort von Freiheit zu verstehen, als jemand anderem. Wir hatten auch mal einen Thementag über Freiheit. Ich kann mich erinnern, eins der Unterthemen war Marius Müller-Westernhagen, Freiheit, Freiheit. Ist das Einzige, was zählt. Wie will ich so einem Menschen erstmal erklären, was ich in Christus habe, dass ich befreit bin von, dass ich befreit bin für. Da diskutiere ich mich dumm und dämlich und am Ende sagt er, schön für dich. Aber wir haben durch den Geist, durch das Verständnis, was diese Worte wirklich bedeuten, doch eine wunderbare Grundlage und das schafft Gott am Kreuz, eine gemeinsame Grundlage durch sein Wort, durch seinen Geist. Und er sagt auch, passt aufeinander auf. Diese Beziehung, die er da gestiftet hat oder proklamiert hat, offenbart hat, die heißt auch, pass auf deinen Sohn auf, pass auf deine Mutter auf. Da bist du jetzt für verantwortlich. Das ist jetzt deine Mutter. Das ist jetzt dein Sohn. Gott sorgt aber dafür. Jesus sorgt dafür. Jesus ist dafür darum noch besorgt. Am Kreuz trägt er dafür noch Sorge, dass diese Sache auch noch geklärt ist, dass die nachher nicht auseinanderlaufen und jeder alleine dasteht, sondern dass die andere haben, auch menschlich gesehen andere, Geschwister, Familie haben. Wenn du als Christ alleine bist, steht im Hebräer, versäumt eure Versammlung nicht. Und es müssen viele Leute zwangsläufig, weil sie im Lager sind, Versammlungen verlassen. Es gibt Leute, die sind krank, die können nicht. Da wäre es natürlich schön, wenn wir mal ins Krankenhaus gehen. Ich auch. Corona ist keine Entschuldigung. Aber er sorgt dafür, weil er weiß, wie schlecht es ist, wenn du allein da stehst. KGB-Methoden, die Leute werden auseinanderdividiert, die werden in Einzelhaft gebracht. Du wirst verrückt. Das kennt Jesus, das weiß Jesus. Er will ja, dass wir zusammen sind. Dafür treffen wir uns doch Sonntag, dafür treffen wir uns doch Freitag. Und sogar diese Zoom-Gebetskreise, es ist auch eine Form von Gemeinschaft. Sogar eine WhatsApp-Gruppe. Es ist irgendeine Form von Gemeinschaft pflegen, zusammen sein, eintreten füreinander, Gebetsanliegen austreten, zusammen vor Gott treten mit dieser Sache. Mit der gemeinsamen Perspektive, mit der gemeinsamen Hoffnung, mit so vielen gemeinsamen Dingen, die einen verbinden. Guck mal, ich habe eine neue Aufgabe für dich, Maria. Ich habe eine neue Aufgabe für dich, Johannes. Und das gibt Hoffnung. Jesus ist gleich weg. Der ist im Paradies, hat er gesagt. Vielleicht haben die das gar nicht gehört. Er ist gleich weg. Den haben wir gleich nicht mehr. Mein geliebter Sohn, mein geliebter Bruder ist weg. Den sehe ich erst in der Ewigkeit wieder. Jesus gibt Hoffnung über die Trauer, über den Schmerz. Der gibt jemanden, der da ist. Der gibt menschliche Nähe. Sagst du, brauche ich nicht, habe doch Gott, habe doch Jesus. Günther Schulz hat mal ein Zitat gebracht. Viele Männer denken so, wir Männer, vielleicht reden wir gleich mal drüber, aber Günther Schulz ist aus der IAM, eigentlich der damalige Leiter von der IAM, der hat mal so Männerkurse gemacht und der hat gesagt, wir Männer, wir haben so einen Lieblingsspruch, der Herr Jesus und ich, wir schaffen das schon. Der hat Männer, also hat damals Männerarbeit gemacht und so ticken wir doch manchmal. Ich brauche gar keinen anderen. Ich komme doch alleine klar. Nein, Jesus sagt, du kommst nicht alleine klar. Ich gebe dir einen Bruder, eine Schwester, eine Mutter, einen Vater, muss ja nicht immer gleich alt sein, gebe ich dir an die Hand. Wir hatten auch ein älteres Ehepaar, was uns damals so ein bisschen durch die Ehephase dann halt begleitet hat. Die waren nicht gleich alt, das waren halt andere, aber es waren Menschen, das waren Geschwister, die hat Gott uns auch geschenkt, die da waren. Erstaunlich, die standen am Donnerstag vor der Tür, also Donnerstag vor einer Woche, die haben wir jahrelang nicht gesehen, auf einmal stehen die vor der Tür, super. Haben uns mal Geschwister besucht, ohne Ankündigung, ohne vorher anzurufen oder WhatsApp zu schreiben. Ich habe mir gedacht, was macht ihr denn? Kommt rein, gegen meine Natur, ja, super. Letzter Gedanke, drei vor halb, vorletzter Gedanke, nee, ich habe noch zwei, vorletzter Gedanke. Was sind denn das eigentlich für Leute, mit denen Jesus da redet? Hier, Johannes, Maria, da sind noch ein paar andere Frauen mit dabei. Wo ist denn der Rest? Das sind doch auch noch, da gibt es doch noch mehr. Die sind weg. Da gibt es, ja gut, diese, jetzt über Pontius Pilatus und Herodes und sowas, da reden wir jetzt gar nicht drüber. Aber da gibt es dann noch so ein paar andere christliche Aktivisten wie Petrus zum Beispiel, so ein christlicher Aufreißer dann wie Judas, die sind weg. Die sind nicht unterm Kreuz. Und am Kreuz triffst du die menschlich Schwachen, die vielleicht Ausgestoßenen. Aber am Kreuz findest du die Hilfsbedürftigen. Und da gehören wir hin. Wenn wir wirklich Gemeinschaft mit Jesus haben müssen, hilfsbedürftig, schwach, arm, krank, empfangend zu sein. Was bei Petrus passiert ist, brauchen wir nicht zu erzählen. Judas, kennt ihr alle diese Geschichten. Aber diese hier, die schwachen Frauen, Johannes, das Muttersöhnchen, diese waren unterm Kreuz und da waren sie richtig und da waren sie gut und da konnte Jesus sie auch ansprechen. Und da hat er ihnen eine neue Aufgabe gegeben und auch eine neue Hoffnung gegeben. Und ich glaube, diese Hoffnung kriegen wir nur da, unterm Kreuz. Alles andere ist Theorie, Theologie. Gute Bücher gelesen, tolle Vorträge gehört, aber unterm Kreuz empfangen wir Kraft. Und am Kreuz erfahren wir Vergebung. Und am Kreuz erfahren wir Erneuerung. Und am Kreuz erfahren wir Hoffnung. Und am Kreuz finden wir ein Zuhause, eine Familie. Und am Kreuz finden wir Freiheit. Es gibt noch mehr Worte Jesu am Kreuz. Die sind heute nicht unser Thema. Aber ich würde mal sagen, da bleiben wir dran. Da bleibe ich dran. Es geht weiter. Stehen wir auf und beten wir noch miteinander. Ja, Herr Jesus, das ist wunderbar, wie du dich um uns kümmerst, wie du dich um uns sorgst, wie du in den letzten Stunden so ganz anders reagierst, wo du Neues schaffst, wo du für uns besorgt bist, wo du für die täglichen Anliegen der um dich Stehenden sorgst, wo du ja, nicht auf Rache sinnst, sondern Vergebung predigst und erbittest. Und ja, Herr, das ist nicht auszudrücken, das ist nicht zu verstehen, aber es ist wunderbar, dass du uns das vor Augen führst, wie du so bist, wie du dich offenbarst und wie wir auch zu dir kommen dürfen, wie ein Schächer am Kreuz daneben, der einfach seine Schwäche gezeigt hat und gebeten hat und du ihm vergeben hast, wie du ihn erhört hast, wie du ihm zugesagt hast, gleich sind wir zusammen im Paradies. Das ist eine wunderbare Hoffnung, das ist meine Hoffnung und ich möchte dich bitten, dass du uns das groß machst, dass du mir das zeigst, was ist denn wirklich wichtig, worum geht es denn jetzt und was soll meine Motivation und meine Zuversicht sein. Ich danke dir für diese drei Worte, bitte dich um viel Gnade für die nächsten vier Worte, bitte dich einfach um Weisheit für unser tägliches Leben hier in dieser Zeit, wenn wir mal wieder nur wenige sein dürfen und ja, danke einfach, dass dein Geist ungebunden ist und du uns da eine wunderbare Hoffnung und Kraft und Freiheit geschenkt hast. Amen.